Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Wie geht's euch? Jesus Christ. Ich bin normalerweise, naja gut, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass Astrologie in meinem Leben keinen Platz hat. Ich mache mir viel über mein eigenes Sternzeichen Gedanken, über meinen Chart, über die verschiedenen Einflüsse und so. Und ja, ich beurteile nicht, aber ich denke schon viel darüber nach, ob das Verhalten meiner Mitmenschen damit zu tun hat, ob sie zum Beispiel Widder sind oder ob sie einfach einen schlechten Tag haben. Also ja, ich denke schon oft an Astrologie auch, aber der sogenannte Mercury Retrograde, also wenn Merkur, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, im Rücklauf ist quasi, das ist ja immer wieder verschrien, das gibt es, ich glaube, dreimal im Jahr, also in diesem Jahr gibt es das zum Beispiel dreimal und das sind die Zeiten, die berühmt dafür sind und es wird davor gewarnt, dass da Kommunikation schwierig fällt, dass man sich keine dass man keine Absprachen treffen sollte, die unabdingbar eingehalten werden müssen, dass es Probleme gibt in der Kommunikation, dass es mit Technik Probleme geben kann, all so eine Sachen. Und die letzte Merkur-Rücklaufphase endete am 22. diesen Monats, also heute ist der 24., wo ich es aufnehme, also vorgestern. Und also ich muss sagen, es war schon sehr auffällig. Ich habe 2 Wochen lang alles, was ich gemacht habe, jede Verabredung, die ich getroffen habe, jeden Termin, den ich gemacht habe, alles wurde verschoben. Leute sind nicht aufgetaucht, Leute haben verpennt, Leute haben aus total validen Gründen Dinge absagen und verschieben müssen. Und ich habe dann immer meine ganze Woche um so Sachen rumgebaut und habe dann lernen müssen, flexibel zu bleiben und nicht durchzudrehen. Und es war ganz schön schwer, weil teilweise das halt echt, da hing oft viel dran und man hat sich gedacht, meine Fresse, wie oft müssen wir die Scheiße dann jetzt noch ausmachen, bis es mal stattfindet. Und ein bisschen ist es auch so mit diesem Podcast wieder. Ich versuche seit, jetzt über einem Monat, jemanden dingfest zu machen für eine Folge. Und auch dieses Mal hat es wieder nicht geklappt. Und zwar ganz kurz vor knapp 20 Minuten, bevor wir anfangen wollten, ist plötzlich das Internet ausgefallen. Da kann man, also nicht bei mir, sondern bei ihr. Wir haben aber, das ist das Schöne, wir haben genug zu reden diese Woche, weil ja wirklich viel passiert ist. Also wir haben immer noch Pride Month und wenn ihr halbwegs in derselben Blase euch bewegt wie ich, in derselben Bubble, dann ist schon alleine online sehr viel passiert. Es gibt sehr viel kontrovers diskutiertes Zeug, was momentan los ist. Ich habe bei diesem About You Pride Month Film mitgemacht und finde den nach wie vor wunderschön und toll, aber es wurde ein Füllhorn an homophober Kacke über uns ausgeschüttet und dazu werde ich gleich ein bisschen was erzählen. Ich werde euch erzählen, wie es überhaupt zu dem Film kam, weil das eine schöne Begebenheit war und auch der Dreh war irrsinnig faszinierend und wichtig für mich. Aber zunächst fangen wir mit einem Thema an, das brandaktuell ist und aktueller nicht sein könnte und das wir schon mal angeschnitten haben. Und zwar als Kevin Wildemann bei mir zu Gast war. Kevin ist ein sehr, sehr guter Freund von mir, unter anderem auch ein toller Designer, der wunderschöne Kleider für mich schon gemacht hat und für ganz viele andere Leute auch, für Beyoncé und so. Und Kevin ist in seiner Freizeit ein enthusiastischer Britney-Fan. Wir wollen jetzt nicht Stan sagen, sondern Fan. Der beschäftigt sich mit vielen anderen Dingen auch, aber er ist der fitteste in meinem Bekanntenkreis, was dieses Thema angeht, der informierteste, der da am involviertesten ist Und Britney hatte ja gerade gestern ihre erste öffentliche Anhörung, also sie war nicht öffentlich, aber es war das erste Mal, dass sie überhaupt vor einer Richterin sich dazu äußern durfte, was ihre Conservatorship angeht. Also sie hat ja eine Vormundschaft, die ihr auferlegt worden ist von ihrem Vater, unter der sie seit 13 Jahren existieren muss. Und darüber hatten wir in der Folge mit Kevin auch schon gesprochen. Und da werden wir heute mal auch nochmal drüber reden, weil es ja eigentlich ist, ist wirklich alles unfassbar. Man kann es gar nicht glauben. Ja, und dafür habe ich jetzt die Wildemann hier. Aber bevor wir zu diesem Teil kommen, sei noch ganz kurz darauf hingewiesen, wenn ihr Geld zu Hause rumliegen habt, das ihr mir gerne zukommen wollen lasst für das, was ich hier tue, dann könnt ihr das schicken an paypal.me/Barbie Breakout. Also paypal.me/Barbie Breakout. Ist kein Zwang, ihr könnt tun, was ihr wollt. Wenn ihr das Geld für andere Sachen ausgeben könnt, dann tut es. Es ist wirklich nur ein Luxus, eine Luxusausgabe. Aber ich freue mich natürlich über Zuwendungen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und jetzt geht's weiter mit der Frau Wildemann. Hallo, Frau Wildemann.
Hello, Miss Breakout.
Na?
What a night. What a night, what a day, what a journey it has been.
Hast du geschlafen heute Nacht?
Ich war um 6 Uhr morgen. Heute Morgen habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt und dann habe ich es irgendwie geschafft, ein paar Stunden zu schlafen. Und ich muss dazugeben, Mama, falls du das zuhörst, ich habe eine Valium genommen. Ey, du, ich hätte sonst nicht schlafen können.
Okay.
Ich bin, also I'm still on the edge of glory.
Ja. Lass uns das kurz mal einführen für die Leute, die sich mit diesem ganzen Thema noch nicht befasst haben. Ich habe es ja gerade eben in dem Intro schon kurz gesagt. Britney ist seit 2000, wie viel?
Seit 2008.
Seit 2008 befindet sich Britney Spears unter einer Vormundschaft, die von ihrem Vater initiiert worden ist, weil sie damals psychisch auffällig war. Sie hat offensichtlich dem Druck nicht standgehalten, ihr ging es nicht gut. Und sie war ein paar Mal in psychiatrischer Behandlung, glaube ich.
Ne? Zweimal. Und aber auch alles nur aus Veranlassung von ihrem Vater. Hm.
So, aber ich meine, auffällig war sie. Das konnte man ja leider auch sehen bei TMZ und so.
Hier ja, aber sie hatte halt auch nachgewiesene Postpartum Depression.
Right. Also
plus dieser Medienrummel um sie rum. Also von daher, ich kann mir nicht vorstellen, in welcher Situation sie damals war. Oder je nachdem, ich glaube, jeder oder Menschen, die noch nie wirklich Depressionen hatten oder alle oder in dem Feld sich irgendwie bewegen können, irgendwie verstehen, wie sich Menschen fühlen, plus dieser Druck der Medien von außen, was die Doku Framing Britney Spears ja super porträtiert hat.
Ja.
Jeder von uns, ich würde mal meine Hand dafür ins Feuer legen, jeder von uns hätte irgendwann den Schalter umgelegt und hätte gedacht, ihr könnt mich jetzt alle mal gern haben.
Auf jeden Fall. Und also wer Framing Britney Spears noch nicht gesehen hat, wir haben bei Too Old to Die Young drüber gesprochen. Ich packe die Folge in die Shownotes. Das ist die Documentary-Folge. Da habe ich über Framing Britney Spears geredet, über die Doku. Die kann man jetzt auch bei Amazon Prime gucken, für Umme quasi, wenn man Amazon Prime-Mitglied ist. Sonst findet man die auch überall sonst im Netz.
Ist auch für einen Emmy nominiert?
Für einen Emmy.
Ja, als Best Documentary, Outstanding Documentary oder irgendwie sowas.
So. So. Und in dem Film wird das eben auch schon ganz gut gezeigt. Da wird ganz gut gezeigt, dass aus einem jungen Mädchen mit viel Ambitionen, die auch auf jeden Fall performen wollte, die nach vorne wollte, die von ihrer Familie da sehr unterstützt worden ist, dann irgendwann eine Cash-Cow gemacht wurde, die gemolken wurde, bis sie nicht mehr bereit war, Milch zu geben und dann eben, gefügig gemacht worden ist durch rechtliche Mittel. So war es doch, ne?
Ja, ja. Und immer noch gemolken wurde bis 2018. Hm. Ja.
Hm. Britney hat, also sie war dann unter der Conservatorship, das macht man halt normalerweise, so eine Vormundschaft wird normalerweise nur Leuten auferlegt, die nicht in der Lage sind, für sich selber Entscheidungen zu treffen, die nicht in der Lage sind, ihr tägliches Leben zu führen. Und
Demenzkranke.
Zum Beispiel. Und ne, denen wird dann ein rechtlicher Vormund gegeben, der dann eben das Geld verwaltet und guckt, dass die keinen Blödsinn machen. Was bei Britney eben heraussticht, auch in dieser Doku sehr gut nachvollziehbar zu sehen, dass die in dem Jahr, wo ihr die Vormundschaft auferlegt worden ist, direkt wieder angefangen hat zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie viele Millionen die in dem Jahr gemacht hat. Ich glaube, um die 20. Nur an neuen Einnahmen, da sind die Tantiemen und so noch gar nicht mit eingerechnet. Die ist auf Tour gegangen, die hat eine Welttournee gemacht, die hat Choreos gelernt, die hat Musik aufgenommen, die hat in Serien mitgespielt. All diese Dinge hat sie getan. Was ja irgendwie dagegen spricht, dass sie nicht in der Lage ist, funktionieren zu können. Und also wenn man Millionen im zweistelligen Betrag neu generieren kann, dann sieht es doch so aus, als wäre man durchaus in der Lage, auch mündig zu sein. Aber nein, das wurde ihr eben aberkannt, weil der Vater eben Geld damit verdienen wollte. Und 2018 hat sie dann sich geweigert, da war sie ja schon in Las Vegas mehrere Jahre gemolken worden und hat sich dann geweigert, nochmal ohne Verlängerung in diese Las Vegas-Schiene zu springen und die nächste Las Vegas Residency anzutreten und hat gesagt, sie möchte das nicht.
Ja, wobei, geweigert hat sie sich ja nicht. Ihr Vater wurde ja vorgeschoben. Hm. Dieser offizielle Post war ja, ihrem Vater geht es so schlecht, ihr Vater hat gesundheitliche Probleme und deswegen wird Domination, so sollte die Show heißen, wird auf Eis gelegt. Und das war das Letzte, was man professionell von der Brand Britney mitbekommen hat. Und dann kam ja dann auch schon Corona.
Naja, aber sie ist dann ja, weil sie sich geweigert hat, ist ja eigentlich direkt in die Geschlossene gesteckt worden.
Das, ne? Weiß man jetzt.
Ja, das kann man aber in der Doku, also wir wussten das schon.
Wir wussten das natürlich schon.
Ja.
Die Weltöffentlichkeit weiß das seit letzter Nacht.
So, das, aber ne, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Frau verweigert nach Jahren der Ausnutzung, verweigert sie weiterhin 7 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag zur Verfügung zu stehen und sich ausbeuten zu lassen. Und die Reaktion ist dann, okay, dann kommst du jetzt in die Geschlossene, weil dann geht es dir offensichtlich nicht gut, wir zwingen dich. So, und das Free Britney Movement, so nennt sich das, das ist ein von Fans generiertes Movement, das irgendwann gesehen hat, okay, da geht es nicht gut und wir machen uns Sorgen um Britney und die muss unter diesen Umständen leben. Deswegen fangen wir jetzt an, Fakten zu sammeln. Wir fangen an, uns aufzulehnen, wir fangen an, Informationen zu teilen, an die wir gekommen sind. Und das wurde ja sehr lang belächelt, ne?
Das wurde super belächelt. Ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren, 2,5 Jahren das erste Mal mit Freunden, also ich bin ja sehr vocal drüber, also ich rede mit allen drüber.
Stimmt.
Das erste Bahn. Mal darüber.
Hallo.
In der Bahn. Hallo. Free Britney. So, da habe ich heute übrigens den ganzen Tag gemacht. Hallo, haben Sie News gelesen? Free Britney. Nee. Ich bin super belächelt worden, als ich angefangen habe, tatsächlich darüber zu reden, dass irgendetwas nicht so ganz koscher ist und irgendwas nicht sich nicht irgendwie zusammenreimt. Weil sie war ja dann auch einmal irgendwie von Social Media verschwunden, was ich ja in unserer Podcast-Folge auch schon erzählt habe. Und es gibt natürlich gerade auf der Welt wahnsinnig viele Verschwörungstheorien. Und man wurde dann ja doch relativ schnell belächelt als ein verrückter Fan. Mhm. Und ich kann durchaus verstehen, die Aspekte oder die Denkensweise, die dann viele an den Tag legen, weil no offense, es gibt einfach verrückte Fanbases und die Britney Army, that's our name, hi, ist da nicht anders. Aber in dem Fall hatte das für viele von uns Hand und Fuß, weil es gab super viele Beweise, mehr oder weniger, die diese ganze Conservatorship-Vormundschaft total diskreditiert haben. Ne, wie gesagt, sie ist auf Welttourneen gegangen. Sie hat diese Las Vegas Residency gemacht, die erfolgreichste Residency, by the way, die Las Vegas hatte. Hallo, Celine.
Hi.
Und so fing das an. Ja, man ist halt echt belächelt worden bis gestern.
Ich fand halt, also ein Aspekt, der mir bei der Doku extrem stark aufgefallen ist, ist, dass wenn es um in diesem Fall blonde, hübsche, junge Dinger geht mit gemachten Hupen, dass automatisch nicht nur bei Männern, sondern auch bei vielen Frauen sich ein Schalter umlegt und dass man sagt, die ist blond, die hat Geld, was soll uns das interessieren? Der geht's doch gut. So, also man hat es hat was Antifeministisches in meiner Sicht.
Total, total.
Dass man, die Frau wird nicht ernst genommen, weil sie eben aussieht, wie sie aussieht, weil sie die Musik macht, die sie macht. Es gibt immer jemanden, dem es schlechter geht, klar. Aber es war so automatisch, der müssen wir nicht zuhören. Und was wollt ihr denn? Die ist Millionärin, so.
So schlecht kann es ja nicht gehen in ihrer 35 Millionen Dollar
Villa. Und das fand ich irre. Und ich fand auch irre, das in der Doku zu sehen, wie ein 17-jähriges Mädchen sich von alten weißen Männern, Entschuldigung an dieser Stelle, aber ja, in Talkshows über ihre Brustumfang und über ihre Jungfräulichkeit musste sie reden.
Wenn wir das heute sehen, fäst du dich an den Kopf und denkst dir so, das würde heute überhaupt nicht mehr gehen. Stell dir mal vor, irgendjemand auf irgendwelchen TV-Sendern würde 16-, 17-jährige Mädchen fragen, oh, everybody's talking about your breasts. Jeder spricht über deine Brüste.
Ja.
Was meinst du, was da los wäre?
Und früher war das eigentlich, dass du noch Jungfrau bist, oder hast du schon mal?
Erzähl doch mal. Ja, und früher war das völlig normal. Und ich glaube, das war so dieser Wendepunkt mit Britney. Wir brauchen jetzt auch nicht diese ganze Doku irgendwie auseinandernehmen, aber dieser ganze Wendepunkt, der mit ihr kam, wo die Leute nicht wussten, damit umzugehen. Mit diesem, da ist eine Frau, die ist so selbstbewusst mit sich selber später dann und die strotzt vor Sexualität und ist aber trotzdem irgendwie, die hat so viel Power in Hollywood oder was der erfolgreichste dies war. Zeitgleich gab es ja Christina und Shakira und J-Lo, die gab es alle. Aber ohne, dass ich jetzt
und es gab halt auch schon Madonna,
also klingen möchte wie der Superfan, aber Anfang der 2000er hat halt Britney einfach die Popkultur geprägt wie keine andere von denen.
Yes, she ruled.
Und ich glaube, und super viel hat dieses ganze Ding immer noch, wie gesagt, bis vor ein paar Tagen, das hat was offengelegt, was eine tiefe, tiefe Frauenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft zutage legt. Und das ist das, was zum Glück mittlerweile super viel diskutiert wird und darüber geredet wird, wie mit Frauen in den Medien umgegangen wird. Wie mit Frauen umgegangen wird, die total selbstbewusst mit ihrer Sexualität sind, die total selbstbewusst in ihrem Dasein sind. Das ist heute für viele wahnsinnig normal, aber damals gab es das nicht. Und damals war das alles total neu und ich glaube, dieses zweischneidige Schwert zwischen diesen Medien und Popkultur und alles, was damals irgendwie gesellschaftlich auch passiert ist, ich glaube tatsächlich, Britney ist diejenige, die das alles abbekommen hat.
Die hat auf jeden Fall den höchsten Preis gezahlt.
Die hat den größten Preis dafür gezahlt, ja.
Das glaube ich auch. Und wir haben auch zum Beispiel Britneys Stimme zum Beispiel dem MeToo-Movement nicht hören können, weil sie nicht erlaubt war, ihr war nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Das wäre auch nochmal eine spannende Geschichte, was sie zu erzählen hat über diese Zeit aus diesem Blickwinkel, ne? Also wie eine Frau, die ein Image hatte, dass Sex geladen war, eben dann auch schamlos sexualisiert worden ist und die Übergriffigkeit, die es eben gab. Wir haben jetzt gerade schon von den Interviews gesprochen, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so das Äquivalent von dem Minirock, den man nicht tragen soll, wenn man nicht angefasst werden will als Frau, ne, was einem solche Männer dann sagen und auch manche Frauen. Wenn du so auftrittst, dann brauchst du dich ja auch nicht wundern, wenn du so reduziert wirst oder wenn du so behandelt wirst und so. Und das ist genauso eklig, sorry. So, lass uns mal zu der Timeline kommen. Die Wildemann und ich, wir haben am selben Tag Geburtstag, für euch, die das nicht wissen. Wir haben am selben Tag Geburtstag, am 27. April. Was war denn unser Geburtstagsgeschenk dieses Jahr?
Also dein Geburtstagsgeschenk von mir war ein wahnsinnig tolles Bild.
Das stimmt.
Mein Geburtstagsgeschenk tatsächlich war, ich weiß noch, ich hatte meine Mutter zu Besuch tatsächlich an dem Tag. Und an dem Tag sollte eine von Britneys vielen, vielen Gerichtsverhandlungen sein, in denen tatsächlich einfach nur der Status ihrer Vormundschaft besprochen wird, mit den unzähligen Anwälten ihres Anwaltes, vom Gericht festgesetzten Anwalt, möchte ich noch dazu sagen. Also sie hat sich diesen Anwalt nicht selber ausgesucht, er wurde ihr vorgesetzt. Und das sollte einer dieser normalen, Anführungsstriche, normalen Anhörungen werden. Mittlerweile ist dieses ganze Free Britney Movement relativ gut aufgestellt. Also vor dem Gerichtshaus in Los Angeles sind immer seit einem Jahr Demonstrationen, die Fans versammeln sich, die informierten Fans sind da vor Ort, um die Presse darüber zu informieren, wie ungerecht diese Vormundschaft ist, in der Britney Spears sich gerade befindet. Das sollte am 27. April diesen Jahres ein bisschen anders laufen, denn gegen Ende dieser Anhörung meldete ihr Anwalt, Sam Ingham heißt er, meldete ihr Anwalt eine planmäßige Anhörung auf Forderung von Britney an, die so schnell wie möglich stattfinden sollte. diese Anhörung fand gestern statt. Bis gestern wusste niemand, was Britney da erzählen möchte. Weil normalerweise Conservatives, also die Bevormundeten in Deutsch, würde ich mal sagen, sind ja normalerweise Menschen, die nicht in der Lage sind, wie du schon gesagt hast, ihr eigenes Leben zu führen. Menschen mit Demenz, Menschen mit super starken Behinderungen. Sowas gab es bisher, glaube ich, also in ihrem Fall zumindest auf jeden Fall noch nicht, dass sich der Conservatee selbstständig um eine Anhörung vor dem Gericht bemüht. Bis gestern wusste niemand, was Britney da irgendwie besprechen möchte. Und es kam natürlich auch nichts durchgesickert, weil diese ganzen Gerichtsdokumente sind zwar alle online, aber in dem Fall gab es nicht mal irgendwie irgendein Briefing vorher, was denn da passieren soll.
Und für die Leute, die jetzt an dieser Stelle sich fragen, warum hat die das nicht vorher gemacht? Sie durfte nicht, es wurde nicht zugelassen, dass sie das durfte. Die Anwälte haben sowas eventuell auch unter den Teppich gekehrt und wie sie später rausstellen soll, genau. In dem Text. Sie wusste auch gar nicht, dass sie das anfechten kann. Also wurden ja auch alle Social Media Devices weggenommen, die hat kein Internet, die hat ein Handy, auf dem sie nicht im Internet surfen kann.
Ganz kurzer Einwand. Britney Spears, der Instagram-Account Britney Spears,
oh, jetzt
wer diesem Account jetzt immer noch folgt, zu dem komme ich persönlich nach Hause und nehme das Handy weg und drücke auf Entfolgen.
Ja, das muss man, also ja, man muss es jetzt in aller Deutlichkeit sagen, ihr solltet, wenn ihr Britney mögt, ihr solltet ihre Musik nicht auf Spotify streamen.
Wenn ihr Britney die Person unterstützen möchtet, genau. Nicht die Brand.
Dann folgt ihr, also dann, ne, entfolgt ihr bei Spotify, entfolgt ihr bei Instagram, streamt ihre Musik nicht, kauft nichts, wo Britney draufsteht momentan, weil dieses Geld immer noch in die Hände der Leute fließt, die sie unterdrücken wollen. Und die sie melken, so.
Und das ist, kommen wir gleich zu, keine Verschwörungstheorie meher.
Genau. Hi, ist auch mal schön.
Ist es nicht keine schön? Einfach mal, also Fakten. Ich war noch nie so beseelt wie heute. Hi. Anyway.
Mein Name ist Kevin Wildermann und das ist der happiest day of my life.
It's my inoffizieller Free Britney Day today.
Okay.
Ja.
Okay. Also jetzt, genau. Aber jetzt kurz dazu, sie durfte sich noch nicht dazu äußern. Sie wusste auch nicht, dass sie sich dazu äußern kann. Und, so.
Genau. Dann fand gestern statt. Tatsächlich, irgendwas wurde wohl durch den Buschfunk irgendwie mitgeteilt, weil noch nie vorher hat ABC News einen Livestream von der Gerichtsanhörung produziert.
ABC News.
ABC News. Es ist nicht irgendwie Rakuten TV oder whatever. Ich kenne die nicht, aber das ist der erste Name, der mir einfiel.
Die habe ich ja auf meinem Fernseher.
Genau. Ja. Deswegen, ich lese das immer hier bei dir auf dem Fernseher. Deswegen weiß ich das. Ja, ABC News hat einen Livestream angesetzt, live zum Zeitpunkt der Gerichtsverhandlung. Das ist noch nie passiert und Sam Asghari, ihr Boyfriend, postete Stunden der Gerichtsverhandlung ein Foto von ihm, auf dem er ein Free Britney T-Shirt trug. Das ist der Mensch, der am nächsten an sie rankommt. Also wenn man bis vorher noch dachte, sie will das alles nicht und sie weiß davon nicht Bescheid, dann hätte ihr Boyfriend kein T-Shirt an, wo Free Britney draufsteht.
Na, der hat ja auch schon in der Vergangenheit sich sehr klar gegen ihren Vater positioniert. Ja. Der hat gesagt, he's a prick or he's a jerk oder so.
He's a dick,
ja. Genau. Also Sam wird sicherlich ein NDA unterschrieben haben müssen irgendwann auf diesem Weg, also ein Non-Disclosure Agreement, einen Schweigevertrag, wenn, ne, das ist oft Leute, die Celebrities daten, müssen dann von den Publicists aus, also die Leute, die das öffentliche Image dieser Person vermarkten, die pochen dann sehr darauf, dass diese Leute so eine Verträge unterschreiben, damit sie eben nicht das öffentliche Image ins Wanken bringen können. Der wird sowas auch unterschrieben haben müssen. Aber
Und Britneys NDA ist geleakt vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen. Jeder, der diese NDA, also diesen Vertrag quasi bricht und detaillierte Infos über das Arbeiten mit ihr preisgibt, postet oder, wird zu einer Vertragsstrafe von $5 Millionen verpflichtet.
Und das beinhaltet auch Make-up-Artists, das beinhaltet Hausangestellte, Tänzer.
Das sind ja auch unter anderem die am nächsten an sie rankommen.
Genau, all diese Leute mussten sich zum Schweigen verpflichten, ansonsten 5 Millionen Strafe. Hi.
Ja, dann überlegst du dir halt auch dreimal, ob da irgendwas.
Warum? Und man überlegt sich auch, warum ist das. Ja,
Online-Post so, machst.
Erzählen Sie weiter.
ABC News und man wartete dann gespannt, bis dieser ABC News-Stream losging. Ich war, glaube ich, noch nie so unleidlich und biestig, wie ich gestern zu meiner Umwelt war. Auf jeden Fall saß ich dann mit einem Dürüm bewaffnet auf meinem Sofa und wartete, bis dieser Livestream losging. Zu unserer Zeit sollte dieser Livestream um 22.30 Uhr losgehen, weil um 1.30 Uhr nachmittags kalifornischer Zeit sollte die Gerichtsverhandlung losgehen. Es war 22.45 Uhr, 23 Uhr, es ging nichts los. Und ich weiß nicht warum, aber irgendein interner Mensch oder wer auch immer wusste Bescheid, weil das allererste Mal auch durfte sich die Öffentlichkeit unter einem Link einloggen, musste sich da quasi bewerben für, um der Audio aus dem Gerichtssaal zu lauschen. Fand alles digital statt, also es war quasi ein digitaler Zoom-Call, mehr oder weniger. Immer noch wegen Corona, also ich finde auch, dass die hätten da alle vor Ort sein können, but anyway. Und die konnten sich da einloggen und quasi dem Geschehen lauschen, nachdem sie approved worden sind. Es ist hart, hart illegal, die Audiospur dieses Gerichts, Verfahrens aufzunehmen oder online zu stellen. Aber wenn man möchte, dass irgendetwas online kommt oder irgendetwas aufgenommen wird, wo Britney Spears nach 13 Jahren das erste Mal live über ihr Leben unter der Vormundschaft spricht, kannst du deinen Arsch darauf verwetten, dass es irgendwo online landet. So. 2 Minuten später ging dieser Link rum mit diesem Livestream aus dem Gerichtssaal und dann saß ich dann da gestern Abend auf meinem Sofa mit einem Dürüm bewaffnet. Und man hörte sie auf einmal. Irgendjemand flüsterte dann irgendwas so, weil es wurde verschoben um 5 Minuten because of technische Schwierigkeiten. Und man hörte nur irgendjemanden flüstern und man wusste genau, sie ist da. Und es war ein total surrealer Moment, weil ich saß da mit meinem Handy irgendwie, es war halt auch gestern pisswarm in meiner Wohnung, saß da in Unterwäsche, es hat alles geklebt und Britney Spears flüstert mir aus meinem Handy entgegen. That's not difficulty, technical difficulties, bla bla bla.
Und Entschuldigung, wenn ich kurz reinspringe, auch das muss man halt sagen, es sollte schon mal eine Anhörung geben, sie sollte schon mal sich äußern.
Ja.
Und dann ist plötzlich auf dem ganzen Estate das Internet ausgefallen. Und
in dem Anwesen ist das Internet ausgefallen.
Zufall.
Exactly.
Totaler Zufall.
Genau.
Ja.
Auf jeden Fall, sie war da, weil sie war angeblich laut dem Buschfunk, und der stimmt meistens, der aus L.A. kommt, sie war im Büro ihres Anwalts. Und auf einmal ging es los und alle Leute wurden vorgestellt und ihr Anwalt, ihr vom Gericht vorgesetzter Anwalt, nochmal dazu gesagt, sagte dann, ich möchte jetzt gerne meine Mandantin vorstellen, Miss Britney Spears, die hat was zu sagen, von dem ich nicht weiß, was es ist, und sie kriegt jetzt die Redezeit, niemand wird sie unterbrechen, es wird nicht zensiert, sie darf sagen, was sie möchte. Und dann fing sie an. Und die ersten 10 Minuten musste ich dann nochmal nachhören, denn ich habe hysterisch angefangen zu heulen.
Wir ändern das von Fan zu Stan an dieser Stelle.
Yes, hard, hardcore Stan. Ich habe hysterisch angefangen zu heulen, weil Britney Spears spricht gerade live durch die Telefone oder PCs. Tausender Menschen gerade spricht gerade live über ihr Leben, über ihre Gefühle, wie es ihr geht, das erste Mal live. Also man muss sich vorstellen, diese Frau, ich weiß nicht, wann man sie das letzte Mal irgendwie, also das letzte ordentliche Interview war 2008 für diese MTV-Doku For the Record, die ja auch seitdem verschwunden ist und man sie nur noch ganz, ganz schwierig finden kann.
Und auch da hat sie ja schon relativ deutlich gesagt.
Und da hat sie gesagt, she's sad, und sie hat angefangen zu weinen und diese ganzen Leute um sie herum, die sie kontrollieren und diese ganzen Arztbesuche, die sie machen muss, und sie fühlt sich eingesperrt und sie ist eingesperrt, und das war das letzte Mal, dass man Britney offen reden hören konnte. 13 Jahre, vor 13 Jahren, Leute, überlegt euch mal, euch wird die Stimme 13 Jahre lang genommen und ihr seid währenddessen 3-mal auf Welttour, ihr macht die Las Vegas Show, ihr habt jeden zweiten Abend ein Mikrofon um euer Ohr, was zu 99% der Show ausgeschaltet ist, außer für 2-3 Sätze, die jede Show gleich sind, die auswendig gelernt sind. Und sonst wird euch die Stimme genommen. Einer Sängerin wird die Stimme genommen. Und dann sprach sie dann da. Und sie hat einfach die Bombe platzen lassen. Ich weiß noch, sie fing an mit, einer der Anwälte der Gegenseite wollte die Anhörung, wollte die Öffentlichkeit von der Anhörung ausschließen. Sprich quasi direkt wieder die Audio.
Der Satz war gut.
Die ja. Audio ab.
Naja, also sie wieder auf stumm schalten.
Genau, quasi. Wieder auf stumm schalten. Und sie fing halt direkt an mit einem Satz, bevor überhaupt die ganze Anhörung losging, und das war: "They've done a pretty good job exploiting my life, so I think this should be an open hearing." Und das war der erste Satz. Das war der erste Satz, den man von Britney Spears gehört hat.
Ja.
Und dann, da wusste man schon, girl, vielleicht wird das doch kein so, hey, I'm happy, thank you for being here, bye, I only want to have kids. Ich kann gar nicht alles wiedergeben. Sie hat ungefähr 20 plus Minuten gesprochen, indem sie einfach über alles, Britney Spears ungefiltert. Sie will alle verklagen. Sie wurde für alles gezwungen. Also alles, was, sie fing an mit der Cancellation von Domination. Quasi, sie ging ja auf die Piece of Me Tour, quasi die erste Show, die sie in Las Vegas gemacht hat. Danach ging es ja auf Welttournee, wo man schon wusste, ich war bei dieser Tour dabei, ich habe Tickets gekauft, ich schäme mich in Grund und Boden.
Schatzi, du wusstest es ja damals nicht, das ist ja auch, ne?
Doch, man wusste, das waren ja die Anfänge.
Ahnung,
das
man hatte eine Ahnung.
Man hatte eine Ahnung, aber ich schäme mich in Grund und Boden, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Aber rückblickend betrachtet, diese ganze Show, diese ganze Tour hat sie ja dahin gerotzt, mehr oder weniger. Da war ja null Leidenschaft dabei, nichts. Mhm. Mittlerweile weiß man doch warum, weil sie wurde gezwungen, diese Tour zu machen. Die wollte das nicht. Und danach ging es direkt weiter mit diesen ganzen Trainings und Tanzproben für Domination. 5 Wochen. Mhm. 5 Wochen oder sowas sollten dazwischen liegen. Dann gab es ja diesen infamous Moment von dieser Domination. Von dieser Domination Presentation, blablablub, wo sie da hochgefahren kam.
Erklär das kurz. Es war Las Vegas, ja. Und es war riesengroß angekündigt. Britney Spears gibt heute eine Pressekonferenz, ein öffentliches Event, wo quasi die neue Las Vegas Residency angekündigt wird. Und die hatten aufgefahren ohne Ende. Es war eine riesen Showtreppe gebaut, da waren Leute, da waren Presse. Und es hat sich alles wahnsinnig verzögert. Und dann wurde sie oben quasi aus dem Boden geschossen, kam da
dann
raus.
Dann kam sie da, sie sah toll aus.
Bombe.
Sie hat gelacht, sie hat gesmiled, ist diese Treppe runtergelaufen und sie lief und sie lief und sie lief. Sie lief an der Presse vorbei, sie lief an den Fans vorbei, stieg in ein Auto ein und fuhr davon.
Und damit war es vorbei. Kein Wort in die Kamera gesagt, nichts gemacht. Sie ist oben rausgekommen, die Treppe runtergelaufen, wurde in ein Auto gesetzt und war weg. Und man dachte sich, hä?
Ja.
Und das hat ja am Ende, das Absurde ist ja, ich meine, das war natürlich orchestriert bis zum Get-No.
Das war durchgeplant bis in die letzte
Haarspitze. Nicht von ihr. Nicht
natürlich
von ihr.
Nicht, of course not.
Und es fügt, also das ist ja das Absurde. Und auch das Instagram, das ja von diesen Leuten kontrolliert worden ist, ihr eigenes Instagram, diese ganzen komischen Videos, die sie gepostet hat, fügte ja immer mehr Steinchen zu dem Bild hinzu, was die Öffentlichkeit von ihr gewinnen sollte, wo man sagt, okay, die ist nicht zurechnungsfähig.
Die ist nicht ganz
dicht. Guck mal.
Ja.
Die Instagram-Videos, die macht, die hippelt da rum und erzählt komische Sachen und dreht sich in ihren Kleidchen. Und dann wird sie da oben, ne, Riesenpresse, Rummel, und dann läuft sie an allen vorbei und setzt sich ins Auto und fährt weg. Die hat sie doch nicht alle. Also auch das war ja orchestriert von Anfang bis Ende, um sie unmündig aussehen zu lassen.
Aber das war der Anfang ihrer Rebellion. Hm. Weil sie erfuhr wohl laut, hat man gestern auch alles erfahren, hat sie erzählt, sie wurde wohl direkt weiter gescheucht von einem Projekt zum anderen. Sie sagte, sie braucht eine Pause. Sie war gerade auf Welttournee. Sie macht die Choreo für alle ihre Tänzer. Sie macht die selber. Und das ist der Satz, den ich geliebt habe. Mhm. Ich habe alle Choreografien selber gemacht von meinen Tänzern, denn ich nehme meinen Job sehr ernst. Es gibt ganz viele Videos von mir bei den Rehearsals. Ich war nicht gut, ich war großartig.
Ja. Boom.
Mic drop.
Ja.
Und man hat sie halt gezwungen, tatsächlich Domination zu machen. Und das war quasi wahrscheinlich ihre Art der Rebellion. So, ja, ich komme da oben raus, aber ich werde einfach einen Scheiß sagen. Ich laufe einfach weiter. Und ihr könnt mal zusehen, was ihr da mit eurem großen Event macht, weil ich will nicht. Und kurz darauf kam mir dieser Instagram-Post, so dass es ihrem Vater so schlecht geht, dass Domination gecancelt wird. Dann kam einer der Momente, den ich ganz schlimm fand in Britneys Testimonial, weil sie tatsächlich Domination nicht wollte, weil sie diesem Ganzen quasi sich entgegengesetzt hatte, wurde sie 4 Monate lang in eine Mental Health Anstalt, in eine psychiatrische Anstalt gesteckt. Das war übrigens der Moment, in dem das Free Britney Movement losging, weil sie war 4 Monate lang vom Erdboden verschwunden. Normalerweise postet sie ja immer irgendwelche lustigen Videos auf Instagram. Stille. 4 Monate lang. Mittlerweile weiß man, sie wurde 4 Monate lang in eine psychiatrische Einrichtung weggesperrt, wo sie 7 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag irgendwelche Programme machen musste. Und wenn sie das nicht gemacht hat, hat sie ihre Kinder nicht gesehen.
Ich habe das so verstanden, dass sie ihr tatsächlich jemanden, also dass die Leute zu ihr alle nach Hause gekommen sind, dass sie zu Hause war, aber dass eine Ärztin oder so, eine Psychiaterin zu ihr gekommen ist, 4 Stunden am Tag, plus dies, plus das und so. Aber dass sie nicht in der Institution war, sondern dass die alle zu ihr gekommen
sind. Doch, die war weg. Das war, weil später in ihrem Monolog sagte sie noch, dass ihr Vater ihr gesagt hat, du hast diese ganzen Tests nicht, zu ihr nach Hause kam bestanden, eine Ärztin, du hast diese ganzen Tests nicht bestanden und wir schicken dich jetzt nach Beverly Hills in so eine Einrichtung. Du zahlst dafür $60,000 im Monat und da bleibst jetzt erstmal 4 Monate. Right. Und sie sagte dann selber, Quote, ich habe über eine Stunde am Telefon geheult und er liebte jede Minute davon. Ihr Vater liebte jede Minute, wie seine Tochter leidet. Und diese 4 Monate, ich meine, überleg dir mal, die Frau wurde weggesperrt 4 Monate lang und musste irgendwelche Sachen machen. Sie verglich es mit Sextrafficking, mit Sexarbeit, weil 7 Tage die Woche, 10 Tage am Stück, ohne Pause. Und wenn du Sachen nicht machst, ihr wurde alles weggenommen. Die Klamotten, das Handy, der Reisepass. Sie war niemand, sie war nicht der Megastar Britney Spears, sie war da einfach ein Stück Mensch, ein Mensch, der da irgendwie behandelt werden müsste für irgendwas, weil er eine eigene Meinung hat.
Ja, weil sie ein eigenständiges Leben führen wollte.
Und sich nicht umherreichen lassen wollte wie ein Produkt.
Ich will kurz an der Stelle eine Geschichte einwerfen, um das vielleicht ein bisschen in Relation zu setzen. Ich habe damals meinen Musterungsbescheid bekommen mit, weiß ich nicht, kurz vor 18, wie jeder. Und war damals ja schon auf dem Internat, war auf der Odenwaldschule, war in therapeutischer Behandlung, hatte eine Therapeutin da und habe diesen Musterungsbescheid bekommen. Wir haben gesagt, alles klar. Meine Therapeutin hat gleich gesagt, ich schreibe dir hier ein Gutachten, das belegt, dass aufgrund dessen, was ich hier erfahren habe mit dir in der Therapie, dass es keinen Sinn macht, dass du da hingehst, weil das wäre kontraproduktiv für dich und so. Und bin damit da hingegangen, habe das Ding da abgeliefert und war mir relativ sicher, okay, das ist jetzt hier alles gut. Und dann hat der Typ so, warum zum Hänschen gehen, wenn man auch zum Hans gehen kann? Also meine Therapeutin war das Hänschen, er war der Hans. Wir evaluieren dich hier jetzt neu. Und wir stufen dich jetzt hier neu ein. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Art von Fremdbestimmung empfunden habe, dass ich gemerkt habe, ich bin hier nicht mehr Herr meines eigenen Willens. Und auch wenn ich mich verweigere, was vorher immer eine valide Option für mich war, ich konnte immer sagen, nein, das mache ich nicht. Und was wollt ihr mir schon tun? Das wurde mir genommen in dem Moment, weil der sagte, und wenn Sie sich jetzt hier nochmal querstellen, dann weisen wir Sie in ein psychiatrisches Bundeswehrkrankenhaus ein. Und dann gucken wir mal, wie lange Sie da drin bleiben und wie gesund Sie wirklich sind. So, das war die Drohung, nachdem ich dreimal gesagt habe, ich mache das nicht. Ich lasse mich hier nicht von fremden Leuten therapieren, die ich mir nicht ausgesucht habe, zu denen ich kein Vertrauen habe. Das war die Antwort. Und dieses Gefühl, ich habe mich dem dann gestellt, ich bin dann dahin und habe mich von diesem fremden Menschen auseinandernehmen lassen. Das war auch borderline übergriffig. Ich sollte dann beweisen, dass ich homosexuell bin, während er sich mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl zurückgelehnt hat. Kein Witz. Diese Art von Fremdbestimmung habe ich ein einziges Mal in meinem Leben erlebt und die hat mich so zornig gemacht und mich so unmündig fühlen lassen und ich bin da aber direkt wieder rausgelaufen. Also ich hatte die Option, da wieder zu gehen, ich konnte mich dem kurz beugen und danach war es wieder in Ordnung. Aber das Gefühl, dem über Jahre ausgesetzt zu sein,
ja, 13 Jahre,
performen zu müssen, Geld zu machen für die Leute, die dich unterdrücken, das ist ja auch noch was psychisch, glaube ich, nicht zu überschätzen. Also man kann es gar nicht schlimm genug einstufen. Die Tatsache, dass die Leute, die dich unterdrücken, missachten, missbrauchen, den ganzen Tag lang, die dich zwingen, furchtbare Dinge dir selber anzutun, über deine eigenen Grenzen konstant zu gehen, dass du die auch noch reich machst, während du, was hat die für ein Taschengeld? $2,000 im Monat.
$2,000 die Woche. Und so. Überleg dir mal, die hat 4 Vegas-Shows die Woche gehabt. Für jede Show hat sie 2,5 Millionen bekommen.
So.
Ich bin schlecht im Kopf rechnen. 10 Millionen.
Dann 10 Millionen die Woche.
Und sie kriegt $2,000.
So, und der Rest wurde verteilt unter den Leuten, die sie unterdrückt haben. So, also das jetzt nur mal, ne, kleiner Schwenker. Das jetzt nur mal, um zu erklären, wie.
Die Frau ist mental kaputt. Da brauchen wir uns nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das weiß sie auch selber. Sie hat natürlich auch, sie hat zwischendurch noch einen kleinen Witz gemacht, weil sie sagte, diese ganzen Therapeuten, die zu ihr nach Hause kommen, sie wird wohl auch zu irgendeinem Therapeuten geschickt, wo sie quer durch die Stadt fahren muss und da ständig Paparazzis davor sind. Und sie meint halt auch so, sie will, dass jemand zu ihr nach Hause kommt und dass sie nicht quer durch die Stadt fahren muss, wo Leute, wo Paparazzi sie fotografieren, wenn sie da rauskommt und heult. Warum kann niemand zu ihr nach Hause kommen?
Muss ja nicht mal jemand sein, der zu ihr nach Hause kommt. Es müsste eine Situation sein, ich denke an Cher, wenn die irgendwelche Treatments macht, da warten ja auch immer irgendwelche Paparazzi ist der Plural so rum, warten ja auch immer irgendwelche Leute, um dann Cher mit einem verquollenen Gesicht zu sehen oder mit irgendwelchen Narben oder so.
Aber die es geht aus der Hintertür raus.
Institutionen, genau, wo du fährst mit dem Fahrstuhl runter in die Parkgarage und fährst dann mit der Limo raus und keiner sieht dich.
Ja.
Die Entscheidung, sie zu einem Therapeuten zu schicken, nach Westlake, wo dann Paparazzi wissen, da kommt sie raus und wenn wir Glück haben, heult sie. Das ist natürlich auch eine Entscheidung der Leute, die diese Conservatorship bestimmen.
Total.
Diese Entscheidung für sie treffen.
Total.
So. Es geht immer weiter auch um Demütigung.
Blech. Und ich meine, das Statement, was in super vielen Media-Outlets und Zeitungen heute zum Glück steht, es war: I'm not happy, I can't sleep, I'm so angry, it's insane, I cry every day, I'm not okay, every time I told you I'm okay, it's a lie. Hm. Nochmal zu ihren Instagram-Videos. Vor Wochen noch hat Britney ein Instagram-Video hochgeladen, wo sie sagt, I'm the happiest I've ever been. I'm totally fine. Wer auch immer da hinter der Kamera stand, was auch immer diese Leute zu ihr gesagt haben, es war eine Lüge.
So, und
das niemand soll jetzt mal sagen, dass das alles irgendwie, die hat sie nicht mehr alle, die spinnt. Sie hat es selber gesagt.
Ja.
Direkter kann man es einfach nicht bekommen als aus ihrem Mund.
Ja, und das Druckmittel sind halt immer wieder die Kinder. Wenn man sich jetzt fragt, warum macht sie das überhaupt? Sie kann doch einfach aufhören. Also A, ne, sie wird in die Klapse gesteckt, aber das Druckmittel sind eben immer ihre Kinder. Dann werden ihre Kinder vorenthalten, sie darf ihre Kinder nicht sehen, dann wird immer wieder das große, du kriegst die Vormundschaft komplett, du darfst deine Kinder gar nicht mehr sehen, bla bla bla. Kevin Federline ist dann der Typ, der sich hauptberuflich um die Kinder kümmern darf. Und das ist natürlich für eine Mutter das Allerschlimmste.
Ja.
Und wo wir von Mutterschaft reden, lass uns zu dem Punkt kommen, der für mich am allerschlimmsten war, bei dieser Bombshell von Statement. Britney hat preisgegeben, dass sie gezwungenermaßen immer noch, ich glaube, sie trägt eine Spirale.
Spirale, IUD ist eine Spirale.
Ja, sie trägt eine Spirale, um Schwangerschaften zu verhindern. Gegen ihren Willen. Sie möchte ein weiteres Kind haben, sie möchte ihren Freund heiraten, sie möchte mit ihrem Freund, diesem Sam heißt er.
Genau, Sam, ja.
Ein weiteres Kind haben, sie möchte den heiraten und sie möchte halt ihr Familienleben ausbauen. Und gegen ihren Willen muss diese Spirale in ihrem Körper bleiben. Sie zwingen sie, dass das Ding da drin bleibt. Sie zwingen sie, unfruchtbar zu bleiben, obwohl sie Kinder haben will, damit sie halt einfach weiter arbeitet, ne? Und damit sie sich nicht mit einer Schwangerschaft irgendwie noch weiter aus dem Cash-Cow-Business rausziehen kann. Und das finde ich so widerlich. Das finde ich.
Und da kommen wir jetzt aber auch zu einem Punkt, in dem diese ganze Vormundschaft, die bricht einige Gesetze tatsächlich, weil laut amerikanischem Gesetz darf man dem Bevormundeten, dem Conservatee, nicht zwingen, medizinische Behandlung durchführen zu lassen. Du darfst ihn nicht zwingen, Medikamente zu nehmen. Man darf dem Conservatee nicht zur Arbeit zwingen. Man darf keine irgendwie. Also prinzipiell alles, was den Körper betrifft oder was die eigene, den eigenen Willen betrifft, darfst du nicht. Und jedes Kästchen ist bei Britney getickt, was strafbar ist. da kommen wir halt dann auch in, da kommen wir auch in Areas jetzt, die grundsätzlich auch diskutiert werden sollen. So, was zur Hölle bilden sich diese Menschen um sie eigentlich ein, ihre Reproductive Rights quasi einzuschränken, right, quasi in den Körper einer Frau einzugreifen aufgrund von Geld.
Right.
Von Geld, von Gier, von Macht. Ja, da fällt mir leider auch gar nichts mehr zu ein, weil das ist halt auch einfach ein Statement an sich. Britney Spears wird gezwungen, quasi eine Spirale zu tragen, damit sie bloß nicht schwanger wird, damit sie auf die Bühne geht und für alle Leute um sie rum Geld macht.
Es ist so widerlich, dass ich echt kotzen will. Also und heulen möchte gleichzeitig, weil es ist, ja.
Die Sache ist, diese Bombshell ist jetzt tatsächlich geplatzt, wo ich auch super happy bin, denn it's all over the news. Und niemand kann aufgrund von irgendwelchen Leuten, von die das illegalerweise online gestellt haben, ich hoffe, hi, I hope you're safe. Und irgendwie das kalifornische Gerichtsjustizsystem irgendwie kriegt euch jetzt nicht einen Arsch. Aber nun, mit Verlusten ist zu rechnen. Niemand kann mehr sagen, das hat sie nicht gesagt. Das sind Sachen, die Presse hat das verdreht. Bla, 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 bla. Was ihr Vater und seine Anwältin ja gerne mal gesagt haben. Mhm. Die übrigens, in das Einzige, was sie dazu zu sagen hatten, nach Britneys 23-minütig langen Monolog, gab es nämlich eine 20-minütige Pause, weil ihr Vater und seine Anwältin sich gerne beraten wollten. Nach dieser 20-minütigen Pause kam man zurück und das Einzige, was seine Anwältin zu Wort gab, war, es tut ihm sehr leid, dass seine Tochter so viel Leid erfahren hat in den letzten Jahren und er vermisst sie sehr.
Wahnsinn.
Das war das Einzige, was ihr Vater durch seine Anwältin dazu beizutragen hatte. Nachdem Britney 23 Minuten lang geschildert hat, wie sie durch Ärzte, durch dieses ganze Team, durch dieses ganze System missbraucht wurde, mental total fertig gemacht wurde, leidet. Das Einzige, was er dazu zu sagen hatte, war, es tut mir leid, ich vermisse dich.
Ich meine, das, was Britney sehr schön und sehr klar formuliert hat, ist, dass sie nicht nur ihren Vater, sondern ihre ganze Familie verklagen will.
Yes.
Wenn sie das All Recht dazu bekommt. Them. Alle. Also Jamie Lynn, die Mutter, die Schwester, die Mutter, alle. Den Vater natürlich auch. Die ganze Familie, weil die alle weggeguckt haben, weil die es alle möglich gemacht haben. Es gibt ja auch von dem Bruder Videoaufzeichnungen, wo er irgendwie sagt, naja, die Frauen in unserer Familie sind halt alle, they're all very vocal, die haben alle sehr viel Meinung. Und
es
so.
Ist halt scheiße, dass ja, Frauen ja. so viel zu sagen haben.
Quasi, so, das ist der Subtext. Ja, die haben sich, glaube ich, alle warm anzuziehen. Und das Schöne ist ja, Oscar! Jetzt haben wir kurz ein Weinglas umgeschmissen, weil man, ach ja, ich bin, wir machen kurz Pause, Sekunde. Hi. So, die Überschwemmung ist behoben, die Katze ist glücklich, weil der ganze Tisch nass war und alle Pinsel runtergefallen sind.
Und wir haben sie mal ganz kurz angeguckt.
Alle Aufnahmen, alle Aufzeichnungen hier durchnässt sind. Ist immer wieder schön, ne?
Ja.
Man sagt ja immer, man soll nicht mit Kindern und mit wilden Tieren drehen. Hi.
Und hier sitzen wir trotzdem.
Oscar. Aber er sitzt jetzt da und freut sich, ne? Er findet das gut.
Ja, 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 ja.
It was me? Was it me? Ui, die ganze Aufmerksamkeit. Egal. So, ja. Sie will die ganze Familie verklagen, das finde ich super. Wir haben jetzt gerade kurz im Off schon drüber gesprochen. Du meintest gerade, du hattest Betrachtungen wegen der Tänzer.
Ja, alle ihre Tänzer, was heißt alle, aber eine Handvoll Tänzer haben halt gestern tatsächlich, als hätten sie drauf gewartet. Als, ne, ich meine, die wussten alle Bescheid. Aber eine Handvoll Tänzer haben halt direkt irgendwelche Free Britney-Posts gemacht. Und von denen man sich sowieso schon irgendwie gefragt hat, warum kommt da nichts von denen? Natürlich haben die alle NDAs unterzeichnet. Aber ich glaube tatsächlich jetzt, vielen ist es egal, weil es halt einfach wichtig ist. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass man, nachdem das jetzt alles rauskam, denen nicht mehr viel kann.
Also ich glaube halt, habe ich ja gerade auch schon gesagt, ja. Ich glaube, dass wenn du ein NDA unterzeichnet hast, unter Voraussetzungen, die sich im Nachhinein als illegal herausstellen, wie diese Conservatorship, dann ist dieser NDA meines Erachtens nach null und nichtig, weil er sittenwidrig ist. Also weil die Voraussetzungen, unter denen der Vertrag zustande gekommen ist, illegal sind, dann ist auch der NDA null und nichtig und die dürfen machen, was sie wollen. Und ich glaube auch, dass sich das Team von ihrem Vater keinen Gefallen tun würde, diese Leute jetzt zu verklagen, aufgrund des NDA-Bruchs. Weil,
auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall.
Das würde noch mehr Öl ins Feuer gießen. Aber das wissen wir natürlich nicht. Wir sind, hier ist auch Wein unten am Tisch. Schön, danke Oskar. Das wissen wir alles nicht. Mir ist eine Sache vorhin in den Kopf gesprungen. Es gibt verschiedene Songs, von denen das Free Britney Movement schon seit einer Weile gesagt hat, guckt mal, da sendet sie uns ja klare Messages. Also die Rede ist zum Beispiel von Work Bitch, wo sie sagt, wenn du ein Maserati willst, wenn
kann
du eine tolle Wohnung bist, you gotta work, bitch. Wo man irgendwie denkt, das könnte auch der Vater sein, der mit ihr spricht. Ne? Wenn du all diese Sachen haben willst, du musst mehr arbeiten, du musst härter rangenommen werden. Slave for you.
Die haben halt jetzt alle einen Fadenbeigeschmack. Also die hatten schon lange.
Overprotected aber
die hatten
auch,
schon
ne?
lange einen Fadenbeigeschmack.
Overprotected
kurze,
ist ja
kurze
noch
Story
aus der Zeit
zu Overprotected. Overprotected hat sie bis 2008 performt in der Onyx Hotel Tour, bei allen Tours davor, weil es ist eines der, ich würde mal meinen, von der Fanbase eines der beliebtesten Songs. Aber dieser Songtext ist, sie singt ja quasi drüber, wie überbeschützt sie ist und dass sie ihr eigenes Leben zurückhaben will und. Das hat sie nach 2008 kein einziges Mal performt.
Really?
Nee, sie durfte nicht. Man weiß durch den Buschfunk, durch die ganzen Choreografen, die mit ihr an Domination oder Piece of Me gearbeitet haben. Nee, wobei Domination, weil so viele Leute gefragt haben, sollte das wohl in der Setlist sein? Da die Show nicht stattfand, weiß man das natürlich nicht. Aber der Buschfunk sagt halt natürlich, sie durfte das nicht performen, weil es zu autobiografisch ist. Mhm. Und super viele Songs. Super viele Songs haben
Lucky hat ja auch so einen
Lucky Undertone. Ist ja auch, ist auch ein ganz ja. Wenn man den vor allem nach gestern, wenn ihr den jetzt hört, autobiografischer geht's nicht. Und das war immer so ein Ding, so, sie singt da, wenn sie damals gewusst hätte, dass sie quasi über ihr eigenes Leben singt.
Das ist halt das Ding. Ich meine, wir wissen alle, Britney schreibt ihre Texte nicht selber. Also ne, das sind große Teams, die das schreiben, meistens irgendwelche Schweden. Also zumindest die frühen Jahre waren irgendwelche Schweden. Das sind Songs, die ihr wahrscheinlich von außen auf den Leib geschneidert worden sind, von Leuten, die schon gesehen haben, wohin die Reise geht. Und sie hat die performt. Also, ne, ich glaube nicht, dass sie das selber geschrieben hat oder entschieden hat, ich schreibe das jetzt, um meinen Fans eine Message zu senden.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt manchmal passen Dinge halt einfach Arsch auf Eimer.
So.
Und es gibt diese paar Songs, Slave for You, Work Bitch, Overprotected, Lucky. Die haben, wie ich ja schon eben gesagt habe, die haben vor allem nach gestern, die werden einen Fadenbeigeschmack haben. Ich habe heute Morgen, weil Work Bitch ist halt mein Song und ich wollte mir das eigentlich auch tätowieren lassen. Das muss ich jetzt nochmal überlegen. Den höre ich jeden Morgen irgendwie, wenn ich irgendwo hinfahre. Das ist so mein Good Morning Song. Das ist so irgendwie so der bringt mich irgendwie so auf mein Tageslevel, was ich irgendwie brauche. Da habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Vor allem, ich meine, gut, gerade heute, wo ich relativ emotional irgendwie aufgeladen bin, nach gestern Abend, aber das gibt so Songs, die werde ich jetzt, glaube ich, erstmal irgendwie nicht so oft hören, wie ich die eigentlich höre. Aber und das trägt halt zu diesem ganzen Mythos Britney bei. Wobei bis gestern war es ein Mythos Britney, weil man nie wusste, wie sie selber fühlt, was sie selber dazu zu sagen hat. Und wie kryptisch, in Anführungsstrichen, ihre ganzen Instagram-Posts oder so sind. Übrigens, wie gesagt, unfollow that. Aber ich bin gespannt, wie die Brand, wie die Marke Britney Spears ab heute funktioniert. Ab heute gemanagt wird. Ab heute irgendwie, wie die am Leben bleibt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert, obwohl die Welt von ihr gehört hat, wie es ihr geht, wie sie darüber fühlt, dass sie gezwungen wird zu arbeiten. Die können ja nicht einfach weitermachen, als wäre nichts passiert.
Na, das ist halt die Frage. Wir haben heute Vormittag, haben wir beide schon mal getextet, ja. Unter anderem zu ihrem Instagram-Account. ich könnte mir gut vorstellen, dass die einfach so tun, als wäre das alles nicht passiert, dass die weiter irgendwie Content posten, als wäre.
Aber die können doch nicht so delusional sein.
Schatzi, it's America. Also, seeing is believing und so tun, als wäre nix und als wäre das irgendwie ein Glitch in the Matrix und wir machen einfach weiter. It's possible. Aber ich glaube, ich meine, das Schlimme ist ja auch, was man sich vorstellen muss, die hat dieses Statement abgegeben und dann ist
sie ist nach
von
Hause.
Den Leuten betreut, die, ja. gegen die sie sich ausgesprochen hat, nach Hause begleitet worden und ist jetzt seitdem wieder in der Obhut dieser Leute.
Ja, also das ist das Ding, was mir wahrscheinlich noch schlaflose Nächte bereiten wird. Der nächste Gerichtstermin ist angesetzt für den 14. Juli. Am 14. Juli sollte eigentlich diese Jodie Montgomery als ihr Permanent Conservator festgesetzt werden. Ah. Quasi Jamie Spears abgesetzt werden und diese Jodie quasi auf Papier zu ihrem Vormund gemacht werden. Ich bin mir nicht sicher, was sie da am 14. jetzt machen werden. Also die Gerichterin hat gestern gesagt, ja, Britney muss. Die Gerichterin? Die Gerichterin hat gesagt, sie muss halt tatsächlich eine offizielle Petition, einen Antrag quasi einreichen, um diese Vormundschaft zu beenden, was nach amerikanischem Recht einhergeht mit einer großen medizinischen Untersuchung von Psychiatern, von Ärzten, wo Britney aber gestern vehement dagegen gesprochen hat, dass sie nicht untersucht werden will, dass sie das schon mehrmals hinter sich hatte, 4 Stunden lang von oben bis unten auf den Kopf gestellt zu werden, erniedrigt zu werden, wo sie sich danach schlechter fühlte als vorher. Vehement, genau. Quasi ihre Forderungen sind, diese Vormundschaft zu beenden ohne eine Untersuchung.
Ja.
Weil die Faktenlage ist halt einfach eindeutig. Niemand, der irgendeine Vormundschaft braucht, geht auf Welttourneen, macht irgendwie, verdient Geld und bezahlt die Leute um sie herum. Das hat sie halt auch gesagt, so, niemand braucht eine Vormundschaft, der so viel Geld verdient wie ich und die Leute um mich herum bezahlt.
Ja.
Und das ist so die Sache. Ich bin gespannt, was am 14. Juli passiert. Wahrscheinlich wird vorher noch viel mehr passieren. Ich bin mir tatsächlich, vielleicht bin ich auch sehr grünäugig, ich bin mir relativ sicher, dass ich bin mir relativ sicher, dass Britney noch nie so sicher war wie jetzt, weil die ganze Welt guckt gerade zu.
Ja, wenn jetzt was passiert, ist es.
Die Welt ist gerade, die ganze Öffentlichkeit der Welt ist gerade auf ihrem Fall. Sie war noch nie so sicher wie jetzt. Wenn irgendwas passieren sollte, weiß man halt genau, an wem es liegt. Ich möchte, wie gesagt, also ich drücke die Daumen, dass alles gut läuft, aber ich weiß nicht, was passiert am 14. Juli. Mhm. So wie das jetzt gestern lief, wo keiner wusste, was passiert. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass am 14. direkt der Antrag da auf dem Tisch liegt und in den News kommt, Britney Spears Vormundschaft ist beendet. Dann übrigens möchte ich bitte, dass du mich um mich kümmerst, weil dann heule ich eine Woche am Stück. Und ich habe schon zu Freunden gesagt, sollte Britneys Vormundschaft beendet werden und sie sollte unter irgendwelchen Bedingungen Las Vegas wieder aufnehmen, unter ihren eigenen Bedingungen, gebe ich all mein Geld aus, was ich habe und kaufe Meet-and-Greet-Tickets, um Britney in Las Vegas um die Arme zu fallen.
Right.
Ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe, dass wir sie alle unterstützt haben. Wahrscheinlich fange ich dann noch an zu weinen. Höchstwahrscheinlich fange ich an zu weinen. Und That's the plan. Und die Message ins Universum, die ich jetzt gerne rausgeben möchte an alle Zuhörer, Britney Spears, I love you and we're all here for you and we're all rooting for you, Tyra Banks, die macht das schon.
Ja. Und ich, also wir haben vorhin off-mic über eine Sache gesprochen, die Whataboutisms, die in diesem Fall
sehr,
immer wieder zu Wort
sehr.
Kommen, die müssen wir kurz adressieren. Es gibt.
Da platzt mir schon wieder die Hutschnur.
So, die Wildemann hat Plug, hat eine Krawatte, hör mal.
So ein Hals, hör mal.
Das Ding ist, Whataboutisms, ne? Ihr könnt googeln, was das bedeutet, wenn ihr es nicht wisst. Es geht so ein bisschen um diese Derailing-Technik in Diskussionen, wenn man sich für irgendwas einsetzt, dass dann immer jemand kommt und sagt, aber dem und dem geht es doch schlechter. Sure. Also, wenn wir von Britney Spears reden, kann man sagen, ja, die ist aber reich und blond und so. Und das Geld hat sie ja nicht. Aber hey.
Sie ist blond.
Es gibt auch andere Leute, denen geht es viel schlimmer. Und dem geht es viel schlimmer. Sicherlich. Und dann reden wir von dem Fußballstadion in München und dann gibt es jemanden, der sagt, ja, aber die Situation in Tschechien, die Situation in Tschetschenien, ist natürlich schlimmer. Wenn man sich für die Sache einsetzt, kommt jemand und sagt, ja, aber die Kinder in Afrika. Sicherlich die Kinder in Afrika, aber dann auch ne, das Weltklima und das Weltklima, der ganze Planet ist in Gefahr.
All lives matter.
So. Und bum, 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 bum. Du kommst vom Hundertsten ins Tausendste, ohne dich jemals auf irgendeine Sache konzentrieren zu können. Und das hat alles, alle diese Punkte haben ihre Validität und ihre Richtigkeit. Ja, es geht immer jemand anderem noch schlechter, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch das große Ganze im Auge behalten können und dass wir uns nicht für dieses eine Thema engagieren können und uns dafür interessieren können. Und ja, ich finde es antifeministisch, vor allem von Frauen, und auch echt verdammt von der schwulen Community, wenn man immer wieder sagt, naja, aber der geht's doch gut, die ist hübsch, die ist blond, so, tschüss. Weil das nach außen so aussieht, als hätte die Alte Geld und als würde es ihr gut gehen, ihr geht's nicht gut. Und 13 Jahre lang unter der Vormundschaft von Menschen gehalten zu werden, die dich ausbeuten gegen deinen Willen und dich zwingen, unfruchtbar zu bleiben, das ist eine Sache, da kann man sich schon mal gut aufregen und da kann man auch mal gut was zu sagen. So. Und ich will auch noch
Wer da gerne irgendwie andere Meinung hat, darf mir gerne auf Instagram schreiben.
Ja, die wilde Mann.
Ich habe ein Potpourri an Beleidigungen, die ich euch entgegenschmettern kann. Let's go.
Love and peace. Und eine Sache will ich dazu auch auf jeden Fall noch sagen. Es ist kein neues Konstrukt, dass weibliche Showponys von männlichen Männern mit Macht unterdrückt werden in Hollywood und weltweit. Aber gerade auch in Hollywood, also ne, man kann gerne mal eine Judy Garland Autobiografie lesen, eine Biografie lesen oder eben eine Doku gucken über sie. Man kann sich mit Frances Farmer auseinandersetzen, eine Frau, die lobotomiert worden ist von den Filmstudios damals in Hollywood, weil die eine der ersten war, die sich aufgeregt hat darüber, dass sie verschwindendes Geld generiert hat, bekommen hat, verdient hat im Vergleich zu ihren männlichen Co-Stars. Die haben sie ein Stück im Gehirn zerstört, damit sie die Fresse hält. So. Ne, das sind alte Strukturen, wir kennen diese Strukturen, es sind frauenfeindliche Strukturen und Britney Spears ist nur, weil sie neu ist und Pop ist und Glam ist, da keine Ausnahme. Also ich finde, Menschen, die Britney Spears ausklammern von ihrem Feminismus, sind keine Feministin, sorry, und können mich da riechen, wo ne, die Sonne nicht scheint.
Ja.
So, ja. Frau Wildemann. Ich danke, dass Sie hier waren, dass wir darüber gesprochen haben.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da nochmal drüber sprechen durfte, denn es ist tatsächlich mir ein wahnsinnig wichtiges Anliegen. Also alle meine engen Freunde wissen natürlich darüber schon Bescheid, aber yes. Es ist wichtig und es hat nicht nur was mit Britney als dem Popstar zu tun, der sie ist, sondern das ist eine Sache von Menschenrechten. Und ich finde, wenn man sich nicht dafür einsetzen würde oder wenn es einem nicht wichtig wäre, dass Menschen irgendwie die gleichen Rechte wie wir haben, nur aufgrund, weil sie in ihren 20er Jahren irgendwie mal Fehler gemacht haben oder es eine Periode in deren Leben gab, in dem sie irgendwie eigentlich jemanden gebraucht hätten, der sie an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das sind die Perspektiven, die du hast oder ich nehme mich jetzt einfach mal an die Hand und wir ziehen das schon irgendwie durch, weil es ist halt einfach gerade nicht einfach für dich. Und dem dann alle Menschenrechte entzogen werden, ob sie jetzt Popstar ist oder nicht. Und das finde ich, was so wichtig daran ist, denn es gibt Tausende an Vormundschaften weltweit, aber vor allem in den USA, die wahnsinnig ungerecht sind, in denen Menschen irgendwie ihre Rechte geraubt werden, nur aufgrund des Geldes. Ich kann da gerne mal diesen Netflix-Film I Care a Lot. Euch ans Herz legen. Der ist auch wahnsinnig ähnlich. Ja, ein Netflix-Film. Du sagst ein Netflix-Film. Bis gestern habe ich auch gedacht, Britneys Fall wäre nicht mal ansatzweise so.
Sure, aber es ist trotzdem ein Drehbuch.
Es ist ein Drehbuch.
Ne? Es ist dramatisiert.
Aber die gleiche
Frage ist, wie einfach ist das wirklich in Amerika? Ist es wirklich einfach, Menschen zu entmündigen, um sich zu bereichern? Das ist eine Frage, die wir hier nicht beantworten können.
Nee, auf gar keinen Fall.
Im Fall von Britney hat es definitiv funktioniert und es ist ein System, das seit langem in place ist und ja.
So. Sie war nicht die Erste. Wenn große finanzielle Interessen bestehen,
ist es oft sehr einfach.
Ja. Und ich finde, wenn euch das interessiert, belest euch ein bisschen. Es gibt super viele Seiten mittlerweile, die detailliert alle Infos über diesen Fall irgendwie aufgesplittet haben, Instagram-Posts.
Sagt die Wildemann mir nach der Aufzeichnung und ich packe sie in die Shownotes, dann könnt ihr die nämlich klicken und lesen und euch weiter informieren. Ihr könnt auch die Doku nochmal schauen. Wie gesagt, ich habe sie in der Too Old to Die Young Folge Documentaries besprochen. Das verlinke ich auch. Ich packe einen Link in die Shownotes zu der Doku auf Amazon Prime.
Was wir auch machen könnten, wo ich aber nicht weiß, ob das so legal ist, Britneys ganze 23 Minuten gibt es auf YouTube. Wenn
es ist ein YouTube-Video, das heißt, ich habe die Verantwortung nicht, ob das rechtens ist oder nicht. Ich verlinke das YouTube-Video. Wenn es bis dahin gelöscht ist, wisst ihr auch, wie ihr die ganze Aufzeichnung finden könnt. Wir verlinken auf das Video, das es jetzt gibt.
Genau.
So.
Alle ihre Aufzeichnungen. Und vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
We thank you a lot.
Und Hashtag Free Britney.
Free Britney. Danke, Frildemann.
Bye.
So, und damit ist also der Free Britney-Teil des heutigen Podcasts, damit sind wir damit durch. Und jetzt kommen wir nochmal zu der About You-Geschichte. Also, ja, ich lese euch jetzt einfach mal die Hasskommentare vor. Es gab, wie gesagt, auch positive Kommentare, auch wenn das ja wenige waren. Die werde ich jetzt hier nicht vorlesen, aber und ich lese auch nicht jeden Hasskommentar vor. Ganz viele davon sind einfach nur Kotz-Smileys und so. Was soll man da vorlesen? Aber ich lese euch jetzt mal eine kleine Auswahl der meistgelikten und für mich wichtigsten Hasskommentare vor. Die sind alle auf Englisch oder fast alle auf Englisch, insofern nicht wundern. Und es sind sehr viele, also vielleicht sage ich das noch dazu, es sind sehr viele Kommentare, insofern es dauert ein paar Minuten. Viel Spaß. Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. I'm proud to be white, hetero and male. Hope that isn't a problem, because we all have to be tolerant. Next. What a complete joke. Next. Ah yes, the monetization of sexuality and identity. Corporations see you as currency. They don't care. This is nonsense. Next. I was about to push the like button, but then came straight cis white man. That's not proud, brave and stunning. That's an easy way to sneak around your own problems and build your own self-made problem. Nowadays, it is way harder to come out in society as a conservative than as gay, I swear. I left the left party because I'm not an object to make commercials out of my sexuality or my skin color. Next. Yeah, nah thanks. Next. What the hell is happening to the universe? Next. Get a job, make a family or not, and live your life how you want, but stop explaining yourself over and over. Nobody cares. What a world. Let kids be kids and don't post your things on them. Next. Cringe level over 9,000. Next. Do whatever you want, identify as whatever you want, but keep it to yourself and your community. I don't care how you dress or whether you're LGBT or not. Next. Don't socialize your sexuality, nobody cares. Just find your equal and be done with it. Next. The thumbnail looks like a zombie attack. Next. Love is love, but no ideology, please. Next. I will never accept that. Next. You can be creative, etc., while being a straight white man. I say this because I have a very strong feeling that this whole thing is just an undercover campaign against white, straight men, and generally people who aren't in their community. If you're LGBT+, that's fine with me. You can embrace it as much as you want, but don't bother other people with it. What a joke. May God guide you. These people are just confused. Next. My eyes have been violated. Next. About you? Why do I have a feeling this isn't about me? Next. Muss man so krankhaft dafür werben? Haha. Next. Are cross-dressers with a low-tone voice trending? Never seen it before. Next. Remember what God did to Sodom and Gomorrah? Next. Nie wieder bestelle ich bei euch. Next. Es ist einfach gut zu wissen, hätte es diese Marke 1940 schon gegeben, hätte sie auch mit dem Hakenkreuz Werbung gemacht. Alles für die Schäkel. Next. We will never accept them. Next. Allah sees everything. Next. This is devilish. Next. Ew, what the fuck? Next. They are human. They can live how they want. And also, We are human too. We can hate everyone we want. This is logical. Next. I have nothing against gay people, but it's nothing to be proud of. We all struggle, not only gay people. It's ridiculous. Next. Lord Jesus, come, please. Next. Laugh my ass off. More dislikes than likes. Next. This looks more like people who try to be special rather than real pride stories. Next. Alles in Ordnung und jedem das Seine, aber man muss auch tolerieren können, dass man nicht von allen gemocht werden kann. Man hat mittlerweile das Gefühl, dass dieses "hab mich lieb, weil ich so anders bin und mich trotzdem toll finde" Attitüde einem förmlich aufgezwängt wird. Abgesehen davon, dass daraus Kommerz geschlagen wird, durch billige TV-Shows, Werbung von Firmen, die sich bis jetzt einen Scheiß für uns interessiert haben und so weiter. Next. Not about me. I am normal. Next. Yep. Get used to it. You are just another marketing tool. Man, I don't get it. All the attention for such a small group of people. And it's getting forced on our children. That bothers me the most. Next. LGBTQ waste. Next. And you can see the signs of Christ coming all over the world as predicted and prophesied in the biblical scriptures. We can't afford to close our eyes to what's going on. How long will God speak and we close our ears, show us signs and we close our eyes? Remember, on that day, we will have no excuse. Jesus loves you. Mm-hmm. Next. Revolting. Next. Yuck. Next. Fake peoples. Next. Marriage is between a man and a woman. Next. Turn to God, bro. He doesn't want you like this. Next. Einfach ekelhaft. Next. Live and let live, but these are the films that provoke people to divide instead of joining them. Beloved, do not let yourself be provoked, because the greatest commandments are the commandments of love and not sex. Ah, yes. Next. This is private life. We don't care. Next. Just get out of people's faces so much and you will find much more acceptance. Next. Funny how trans people want us to accept them, yet they can't accept themselves for what they really are. Next. Repent. Jesus is coming soon. Next. What the fuck? Wild how this is promoted. Human reproduction numbers will definitely be down in 20 years or so. Get the fuck out of here. Next. Gay as fuck. Next. Ha! Gay. Next. Where am I? Next. Sodom und Gomorra. Next. I hate LGBTQ. Next. Kotz. Next. The world will never accept what Allah didn't put in order. Next. Ill. Next. Good for you. Please say that again in Arabic for the homophobic Arabs or Chinese or whatever and stop bothering the people who don't care and don't have a problem with your identity. Identity crisis or what you consider the thing between your legs to be or for whom. About agenda, not about you. Don't get fooled. Mm-hmm. Oh, and my favorite. New World Order hat gesiegt. Deswegen nie wieder about you. Next. I just want to tell that it is pretty sexist to not include male and female in the LGBTQIA plus name. Also pretty sexist to assume that all those named want to be part of this community. What if the queers wanted to be just queers, more sympathize with the males and females instead of this imaginary brain lock? Yes. Next. Stop gender gaga. Next. Gay and trans agenda is working. No hate to these people, but it's not the right way. Und jetzt habt ihr einen kleinen Überblick erhalten über die reizenden Kommentare, die da über uns ausgeschüttet worden sind. Und jetzt will ich ein bisschen darüber erzählen, wie es überhaupt zu diesem Film kam. Vor, ich glaube, wann war das, im April? Ich vermute mal im April, habe ich eine Anfrage bekommen von About You direkt, die gesagt haben, wir planen ein Projekt, das nennt sich Generations of Pride, also einen Film, und es geht darum, dass wir queere Menschen aller Generationen zeigen wollen und auch aller Hintergründe, Ethnien, möglichst viele Ethnien, die uns ihre Geschichte erzählen. Und wir haben an dich gedacht, liebe Bärbel, weil wir jemanden brauchen und suchen, der diese Geschichten aus den Gästen, aus unseren Protagonisten herauskitzelt, der quasi Interviews führt mit den Leuten und dann auch vor Ort am Set die Gespräche so führt, dass das flüssig ist und dass die Leute, unsere Protagonisten, sich gerne öffnen und sich auch nicht vorgeführt vorkommen oder bloßgestellt vorkommen, vor einem Raum von Cishet-Menschen irgendwie ihr Innerstes nach außen kehren zu müssen für eine Kamera. Und da haben sie an mich gedacht und das fand ich total schön. Da habe ich gedacht, Mensch, super, das ist was ich tatsächlich kann. Ich mache nichts anderes in meinen Podcasts. Ich sitze hier und rede mit Leuten und stelle mich auf die ein und versuche, ja, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen, sich zu öffnen. Und wir hatten ganz verschiedene Leute schon gecastet, beziehungsweise die hatten ganz verschiedene Leute schon gecastet und haben sich noch mal zwei, drei Sachen geändert und finalisiert und so. Und als dann der Cast feststand, habe ich mir die Kontaktdaten von jedem geben lassen und habe die alle gefacetimed. Also wir haben Termine ausgemacht und ich habe gesagt, ich möchte gerne mit euch, ich möchte euch gerne vorher kennenlernen, damit ich eine Idee habe, wer ihr seid, damit ich eine Idee habe, was eure Geschichte ist, was die ausmacht und auch wieder hier, um nicht ein Klima zu haben dann am Drehtag, dass ihr vor einem Raum von Cishet-Menschen sitzt und man euch die Kamera ins Gesicht hält und sagt, so, und jetzt erzähl mal, wo es weh tut. Dass wir eigentlich schon wissen, wo die Reise ungefähr hingeht. Und das waren irrsinnig interessante Gespräche. Also wir haben, ich habe zwei Tage damit zugebracht, nur mit FaceTime-Interviews und habe geschrieben und geschrieben und mir Notizen gemacht und Fragen gestellt und es war wirklich toll. Also ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Ja, und derart vorgerüstet, vorbereitet sind wir dann in die zwei Drehtage reingegangen, in einem stillgelegten, leerstehenden Wohnungskomplex in Lichtenberg hier in Berlin gedreht und hat ein tolles Team. Toby Grimlich hat Styling gemacht, Toby ist ein alter Freund von mir, auch eine alte Tunte aus England, mit dem ich schon viel gearbeitet habe und lange befreundet bin. Attila hat Haare gemacht, Attila Kenyeres, den ich auch schon sehr lange kenne und sehr liebe, der wunderschöne Haare macht, unter anderem auch für Miss Fame und so. Dolle Leute, Kenny Campbell hat Make-up gemacht, auch eine alte Tunte, eine Make-up-Ikone. Wirklich tolle Leute, das ganze Team war toll und auch die Leute von About You waren toll und die wollten auch unbedingt alles richtig machen. Also wir hatten, ohne dass man darüber reden musste, eine Toilette für Gender Non-Conforming People am Set zum Beispiel. Es war ganz klar, dass es hier nicht nur um Mann und oder Frau geht, sondern das auch für alle anderen Menschen vorgedacht werden soll. Man hat sich sehr viel Mühe gegeben, immer die richtigen Pronomen zu benutzen und also man hat es einfach auch getan, aber es war sehr wichtig für alle. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man da uns mit Respekt begegnet ist und mit dem Willen, alles richtig zu machen. Und wir haben am ersten Tag das erste Interview, das wir geführt haben, war mit Juan Carlos. Juan Carlos ist der Älteste in der Gruppe, den man da sehen kann. Der ist, ich glaube, über 60 schon. Ja, er ist über 60. Und das war das erste Interview. Und Juan Carlos hat eine irrsinnig faszinierende Geschichte. Ihr seht natürlich in dem Film immer nur winzig kleine Ausschnitte von dem, was wir tatsächlich alles besprochen haben und von dem, was die Leute preisgegeben haben vor der Kamera. Und Juan Carlos' Leben ist halt irrsinnig spannend. Ich will ihn gerne in den Podcast auch einladen. Das Ding ist halt, er spricht natürlich nur Englisch. Was heißt natürlich, aber er spricht nur Englisch. Er spricht kein Deutsch. Und das ist ja eine Hürde, die ich noch nicht genommen habe in diesem Podcast, auch englischsprachige Gäste hier einzuladen, das Ganze auf Englisch zu machen. Da müssen wir nochmal schauen. Und Juan Carlos hat uns halt all diese Sachen erzählt vor der Kamera. Er hat uns da, hat sich sehr geöffnet, hat uns da sehr reingeholt. Und es war irrsinnig faszinierend, ihm zuzuhören. Und wir haben immer uns Mühe gegeben, auch auf einer High Note zu enden, also auf was, mit was Positivem. Und das haben wir auch gemacht und er hat die letzten Sätze gesagt, was er für eine große Hoffnung hat für die Zukunft, für die Jugend von heute, weil alle so politisch sind und so fordernd und sich keiner die Butter vom Brot nehmen lässt und so. Und sagte das und ich habe mich noch umgedreht und gesagt, oh super, ich glaube, wir haben es im Kasten, danke dir und so. Und wir haben gecuttet, einen Schnitt gemacht und ich, ich weiß nicht, wer angefangen hat. Es könnte sein, dass er angefangen hat zu weinen oder ich so gerührt war, dass es bei mir losging und er das gesehen hat und darauf reagiert hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben innerhalb von zwei Sekunden nach dem Cut, ja, Oskarchen, er und ich hysterisch angefangen zu weinen. Und dann höre ich hinter mir Tobi laut schluchzen, der auch. Und dann hingen wir drei alten Tunden da am Set und haben uns die Seele aus dem Leib geheult. Und ich kann euch nicht genau sagen, was es war. Ich glaube, es war ein Erkennen von Trauma und von Wunde. Oskarchen, ist alles gut? Ja, Entschuldigung. Ich glaube, es war ein Erkennen von derselben Traurigkeit und derselben Wunde im anderen. Und ich glaube, deswegen hat uns das gepackt. Es war aber auch der Moment, wir sitzen jetzt hier und können unsere Geschichten erzählen und arbeiten an einem Projekt mit, das Potenzial hat, andere Leute zu erreichen. Und wir arbeiten daran mit, dass es nicht vergessen wird. Und ich glaube, das war auch so ein Teil davon. Und das war wunderschön, aber es war halt auch heftig, ne? Ich meine, dann sitzen da drei Tunden und heulen sich die Augen aus. Und dann haben auch ein, zwei andere Leute im Raum haben dann auch, waren sehr ergriffen. Und ich glaube, viele andere dachten sich einfach, um Gottes Willen, was ist hier los? Aber also nicht auf eine böse Weise. Ich hatte niemals das Gefühl, dass man jetzt irgendwie da vor den anderen, in Anführungsstrichen, vorgeführt würde oder dass da auch am Set irgendjemals eine Ambience geherrscht hat von, oh mein Gott, was ist mit diesen Leuten los? Warum sind die alle so verrückt? Warum sind die so kaputt? Warum weinen die? Das war es nie, sondern es war eher so, dass, glaube ich, auch im Raum so ein Verständnis plötzlich kreiert wurde von, oh, da gibt es also einen Teil an queerem Erleben, was wir nicht einschätzen können und was ich nicht kenne, wenn ich da stehe und zugucke. Und ich glaube, das hatte auch was Lehrreiches für die Leute, die dabei waren, die sich vielleicht mit der Tiefe von queerem Erleben noch nicht so auseinandergesetzt hatten. Und wie gesagt, das war das erste Interview von zwei Tagen Filmen. Wir haben sehr viele Momente gehabt am Set dann noch, wo auch Tränen vergossen wurden. Nicht mehr so massiv, aber ja, es wurde immer wieder geweint und auch das war auch immer wieder schön. Und mir ist eine Sache aufgefallen während des Drehs. Also ich glaube eigentlich, nachdem wir fertig waren, ist es mir richtig wie Schuppen von den Augen gefallen. Da stand ich draußen, wir hatten alle Interviews fertig und alles war abgedreht und wir waren am Abbauen und die Leute haben ihr Zeug gepackt und sind langsam nach Hause. Und ich stand draußen mit Attila und Tobi und habe noch eine Zigarette geraucht und habe die Jungs angeguckt und habe gesagt, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir haben nicht nach Trauma gecastet. So, wir haben nicht wir haben die Leute ausgesucht nach Story, nach Aussehen, nach Gender-Background. Wir haben versucht, möglichst diverse in all dem zu sein und haben auch geguckt, wer kann uns Geschichten erzählen, wer hat dazu ein Talent. Wonach wir nicht gecastet haben, ist Trauma. Das haben wir völlig außer Acht gelassen und es sollte auch eigentlich bei dem Film keine Rolle spielen, weil uns und vor allem About You eine positive Konnotation wichtig war. Also zu sagen, guck mal hier, das ist, es geht nach vorne und wir haben die Hoffnung und wir fokussieren uns auf das Schöne in der Zukunft. Das sollte die Message sein. Was natürlich auch, weil ich die Interviews geführt habe, hallo, aber ja, was natürlich trotzdem immer wieder eine Rolle gespielt hat und uns am Ende alle vereint hat. Alle diese Interviews hatten eins gemeinsam, das massive erlebte Trauma. Massiv von allen von uns. Keine dieser Geschichten war eine von, ach, es war ja nicht so schlimm oder es ging mir gut und ich bin zur Schule gegangen und dann war es ein bisschen schwierig, weil Pubertät und dann lalala. Sondern es war Gewalt, teilweise sexuelle Gewalt, immer körperliche Gewalt, Ausgrenzung, teilweise durch die Familie, rausgeflogen. Das war der gemeinsame Nenner all dieser Geschichten. Und ich, als ich das so realisiert habe und gedacht habe, wie krass, dass uns das alles so verbindet. Ich hatte das selber vorher auch ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich war so ein bisschen vor den Kopf geschlagen. Dann habe ich auch gedacht, ich hoffe, dass die Leute, die hier zugeschaut haben, die das Privileg genießen, nicht queer zu sein, auch, ne, kann man jetzt in Anführungsstrichen setzen, aber die, deren Lebensweg einfacher war aufgrund von dessen, dass die, die das jetzt hier mit angesehen haben, die zwei Tage beim Dreh und sich die Storys angehört haben, dass die verändert rausgehen, dass die vielleicht rausgehen mit der Gewissheit, ihre Kinder anders zu erziehen, ihren Kindern beizubringen, dass die Akzeptanz von Andersartigen ganz oben auf der Liste stehen muss. Der Schutz des Schwächeren immer, der muss in die DNA der Kinder, finde ich, rein, dass es immer wichtiger ist, sich um den Underdog zu kümmern und nicht nach unten zu treten. Ja, ich hoffe, das ist ein Effekt, den dieser Film beim Drehen schon ausgelöst hat. Und es hat mich auch nachdenklich gemacht, weil das, was dann später passiert ist und was ja jetzt auch im Zuge der UEFA-Geschichte nochmal massiv passiert ist, die Behauptung, dass wir uns selber als Opfer inszenieren und dass dieses nach außen kehren von Einzigartigkeit und Andersartigkeit, das ist ja immer auch ein sich gerieren als, schaut nur her, ich bin so besonders und ich verdiene Respekt, weil ich anders bin und so. Das ist ja oft einer der Vorwürfe, dass wir uns quasi wichtig machen, obwohl wir ja eigentlich sind wie alle anderen und die Gesellschaft wäre schon lange so weit, das zu akzeptieren, wenn wir nicht nur immer wieder nach vorne sprechen würden und sagen würden, aber akzeptiert uns doch bitte und wir sind anders und wir sind different. Und dass diese Opferinszenierung etwas ist, was wir bewusst tun, absichtlich tun und etwas ist, woran wir uns aufgeilen. Und das kommt ja nicht nur aus der Rechten. Ne? Wir haben auch Leute wie Sarah Wagenknecht, die sehr links ist, zumindest behauptet sie das. Und in vielen Punkten ist sie das ja auch. Aber in ihrem letzten Buch dann auch ganz massiv gegen Identitätspolitik und vorgeht und sagt, wir müssten endlich wieder andere Inhalte finden in der linken Politik. Es müsste endlich wieder um mehr gehen, als nur um die Leiden weniger, sondern es muss um die Masse der Arbeitergesellschaft gehen, der Arbeiterschicht. Und das kann man ja sehen, wie man möchte. Also, ne, wenn sie das so sieht, dann ist das ja auch schön. Ich finde halt immer, also, wenn man eine kleine Gruppe von queeren Menschen aussucht und die bittet, ihre Geschichten zu erzählen und dann sich die Mühe macht, zuzuhören und erfährt im Querschnitt, 100% der Leute haben, in diesem Fall jetzt, 100% der Leute haben eine Geschichte, die sie mit sich rumtragen, die vor Blut und Tränen nur so trieft, dann gehe ich nicht davon aus, vorsichtig formuliert, dass sich hier Leute wichtig machen wollen oder versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren oder sich gefallen in der Opferrolle. Das waren alles sehr, sehr, sehr starke Menschen, die mit sehr viel Würde und sehr viel Stolz ihre Geschichten erzählt haben. Keiner davon wollte Mitleid. Alle haben sich eingelassen darauf, sich zu öffnen, weil sie kapiert haben, dass es eben auch anderen Leuten helfen kann, wenn sie ehrlich und offen mit ihrer Geschichte umgehen. Das habt ihr bei mir hier schon oft gehört. So lebe ich auch mein Leben und ich finde, das ist sehr wichtig, dass andere das auch tun. Und das war ein tolles Erlebnis da. Ja, was ich sagen will, ist der Vorwurf, wir würden uns alle nur anstellen und uns selber zum Opfer generieren und sollten doch jetzt quasi nur einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Naja, der Film wurde dann, also wir waren dann fertig mit Drehen, wir haben uns dann da alle verabschiedet, haben uns nochmal in die Arme genommen, sind nach Hause gefahren. Und dann kam der Film vor, ich packe ihn natürlich in die Shownotes ganz oben, ihr könnt ihn sehen und könnt dann auch die YouTube-Kommentare sehen bei About You. Es ist, naja. Dann kam der Film raus und ich war ganz sicher, der Film kommt raus und ja, natürlich wird es den einen oder anderen Hasskommentar geben, aber im Großen und Ganzen werden die Leute sehen, wie schön das ist und wie viel Mühe die sich auch gegeben haben, was zu schaffen, was wirklich mit Liebe erzählt ist und mit Aufmerksamkeit und mit, ja, es ist Pride Month und ja, wir sind eine Firma, wir sind eine Company, About You ist eine Firma, die Geld verdienen will und die auch im Pride Month das ganze Geld, also ne, wir sind alle gut bezahlt worden, es war jetzt nicht, da hat keiner umsonst gearbeitet. Ja, About You ist eine Firma, die auch im Pride Month mit so einem Film an ihrem Image arbeitet und da stehen sicherlich auch finanzielle Interessen dahinter, ne? Also klar, die haben den Film jetzt nicht nur aus reinem Utilitarismus gemacht. Aber ja, ich war mir sicher, die Leute sehen den Film und denken sich, meine Güte, wie geil, wie schön. Und freuen sich, so wie ich mich drüber freue. Fakt war, das Ding ging auf die Seite von About You und innerhalb von einer halben Stunde mussten die erstmal die Kommentarfunktion dicht machen. Das Ding hatte, so, ich möchte sagen, sofort mehrere hundert Dislikes, also Daumen runter und nur ganz, ganz wenige Likes und alle Kommentare waren super negativ. Dann haben sie die Kommentarfunktion erstmal deaktiviert und wir haben dann alle, die wir dran mitgearbeitet haben, haben dann auch angefangen, das Ding über unsere Kanäle zu verteilen. Und natürlich sind da auch ganz viele Follower von uns dann dahin und haben positiv kommentiert und geliked und so. Und trotzdem war das Negative weitaus mehr. Und ist bis heute so. Also ich habe jetzt ein paar Tage nicht mehr geschaut und nicht mehr kommentiert, bis ich jetzt heute hier die Kommentare vorgelesen habe. Und ja, es ist jede Menge Zeug dazugekommen an Negativen, auch ein paar Positive, das wollen wir gar nicht verneinen. Ja, aber es ist massiv, massiv. Also mich hat das ganz schön mitgenommen, weil ich einfach das nicht erwartet habe und weil ich dachte, ich kenne diese Gesellschaft, ich habe ungefähr eine Ahnung, wie viel Homophobie hier vor Ort ist und womit man so rechnen kann. Und das war dann doch schon ganz schön heftig. Und naja, hat mich betroffen gemacht. Mehr als mir lieb ist zuzugeben und mehr als mir klar war, dass es das würde. Das hat mich sehr verfolgt über Tage. Und eben auch die Vorwürfe in den Kommentaren haben mich irritiert. Also den christlichen Wahnsinn bin ich gewöhnt. Gar keine Frage. Also wenn mir dann Leute anfangen, Bibelverse vorzubeten und so, das juckt mich wirklich einen feuchten Furz. Das interessiert mich gar nicht mehr. Auch die Jungs, die dann kommen mit Allah ist so und der sieht all diese Dinge und der wird euch alle richten, das ist mir auch Bums. Dann, also die Verschwörungstheoretiker unter den Kommentaren, dass The New World Order jetzt erreicht wäre und die Transgender-Agenda jetzt hier greifen würde und so, denke ich auch, ja, mein Gott, also ihr habt halt auch den Kleinen nicht gehört und ne, viel Spaß weiterhin. Juckt mich auch nicht wirklich. Was mich irrsinnig irritiert hat, waren die Kommentare aus der eigenen Community oder die Vorgeben, aus der eigenen Community zu kommen. Leute, die dann sagen, ja, ich bin selber schwul, aber das hier ist pervers oder dieses ewige Opfergetue ist pervers und geht mir auf den Sack und warum können die nicht einfach die Fresse halten, warum können die sich nicht hinten anstellen? Wir wären schon so viel weiter in der Gesellschaft, wir wären schon so viel akzeptierter, wenn nicht immer diese Leute den Mund so weit aufreißen würden und darauf bestehen würden, anders auszusehen und darauf bestehen würden, Wandel erzwingen zu wollen. So, wir sind ja eigentlich schon viel weiter, die machen es nur unmöglich. Und da denke ich mir wirklich, habt ihr nie ein Geschichtsbuch in die Hand genommen? Habt ihr noch nie euch über gesellschaftlichen Wandel informiert? Nichts, fucking nichts, nicht nur in unserer Community, sondern für jede andere marginalisierte Gruppe weltweit in der Geschichte. Nichts ist jemals passiert, dadurch, dass sich Leute still in die letzte Reihe gestellt haben. Never fucking ever ist irgendwas in dieser Gesellschaft, hat sich zum Positiven verändert, dadurch, dass Leute ruhig waren, die Fresse gehalten haben, sich klein gemacht haben, den Kopf geneigt haben und sich weggestellt haben. Freiwillig. Nichts. So. Und Pride Month ist ein schöner Monat, um uns daran zu erinnern, was Stonewall war. Stonewall war ein Auflehnen gegen Polizeigewalt von marginalisierten Menschen. Stonewall war a riot. So, das war eine, also ne, ich würde gerne diese Leute da hinstellen und die dann nochmal gucken lassen, was eine, also Stonewall gilt ja als die Geburtsstunde unserer Community, was natürlich so nicht stimmt. Es gab natürlich vorher schon ganz viele andere Stellen, wo es gebröselt und gefunkt hat und wo Leute sich geweigert haben, sich hinzusetzen und still zu sein. Aber Stonewall gilt halt als der Schlüsselmoment der queeren Liberation. So. Und ja, unangepasste Menschen, die so aussahen, wie die Menschen in diesem Video aussahen, die sich geweigert haben, die Fresse zu halten und sich weiterhin unterdrücken zu lassen. Ich würde gerne diese Leute, die sowas sagen, dahin stellen, damit die nochmal kurz mit eigenen Augen sehen können. Ach so. Ach so. Ja. Was nicht heißen soll, dass wir dasselbe dass das, was wir in diesem Film gemacht haben, dasselbe Gewicht hat, natürlich nicht. Wie das, was die Menschen in Stonewall gemacht haben, natürlich nicht. Aber mit Angepasstheit und Fresse halten und sich hinten anstellen, ist niemals erreicht worden und wird auch weiter nichts erreicht werden. So. Und ich will hier gar nicht auf die einzelnen Hasskommentare eingehen, weil das denen auch viel zu viel Raum gibt und weil ich auch nicht den Eindruck erwecken will, als würde ich mich hier rechtfertigen vor diesen Menschen oder, ne? Das ist es alles nicht. Aber es hat mir sehr zugesetzt und es hat mir sehr zugesetzt, wie viel Hass da spürbar war und wie ungeniert auch Leute über das Dritte Reich gesprochen haben, über ihren Judenhass gesprochen haben, die YouTube immer wieder als JewTube adressiert haben, die darüber gesprochen haben, dass sowas ja im Reich nicht passiert wäre, dass ja Deutschland den Krieg leider verloren hätte, dass arische Frauen die schönsten wären. Ich habe von all diesen Dingen Screenshots, das sind keine Behauptungen. Ist alles hier. Und dass das unkommentiert geblieben ist größtenteils. Ich habe diese Kommentare dann bei YouTube immer wieder gemeldet. YouTube hat mir dann zurückgeschrieben, ich solle ihnen sagen, auf welches Gesetz sich das beruft und auf welchen Absatz, wo ich auch dann gesagt habe, habt ihr nicht eine eigene Rechtsabteilung, die beim Dritten Reich einfach mal anspringt und bei arischen Frauen mal anspringt und mal guckt, ach so, nee, das sind meine Hausaufgaben, die ich für euch machen soll, das fand ich auch unmöglich. Die Sachen blieben dann da stehen, bis dann jemand anderes sich die Mühe gemacht hat wahrscheinlich und gesagt hat, hier ist übrigens der Absatz und das Gesetz. Finde ich auch absurd. Egal. Ja. Ihr Lieben, das war das Video und ich will jetzt hier auch nicht das weiter breittreten. Ihr könnt es lesen, ihr könnt es anschauen, ihr könnt kommentieren. Ich habe auch noch eine BVG-Kampagne gemacht, die gerade läuft, die packe ich auch noch in die Shownotes, die ist auch sehr schön. Da geht es um den Erhalt der Kulturbetriebe in Berlin, die während der Pandemie so gelitten haben. Und auch das ist erwähnens- und unterstützenswert. Ich glaube, wir haben im ersten Teil der Folge sehr viel Spannendes gehabt zum Thema Britney. Im zweiten Teil der Folge wurde es ein bisschen persönlicher und, dringlicher vielleicht, so was unsere Community angeht und den Stand des Ganzen. Eine Sache will ich abschließend noch sagen. Ich habe für mich, weil mich die Reaktion auf das Video hat mich in ein ganz schön tiefes Loch gestürzt, wo ich dachte, um Gottes Willen, wirklich, das ist die Realität da draußen. Und dann habe ich gemerkt, durch die Reaktion, das Ungarn-Spiel hervorgerufen hat in einem großen Teil der Bevölkerung, der eben nicht nur diese kleine Bubble war, die sich bei dieser YouTube-Kommentarspalte wiedergespiegelt hat, sondern eben auch bei Cishet-Menschen draußen in Deutschland, die sich solidarisiert haben mit uns und mit den Farben des Regenbogens sich solidarisiert haben und gesagt haben, nein, wir müssen da einen Gegenimpuls senden gegen Orban und seine homophobe Politik. Das hat mich wieder sehr versöhnt und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und da lassen wir diese Folge nun enden. Ich vermute mal, dass wir in 2 Wochen dann endlich die Folge haben, die eigentlich schon vor einem Monat hier gesendet hätte werden sollen. Es wird immer spannender, ich weiß. Ihr könnt mir aber schreiben, um wen ihr glaubt, dass es geht. Ich freue mich sehr auf die Folge und ich glaube, in 2 Wochen haben wir die dann endlich unter Dach und Fach und können sie senden. Ich bin aber auch froh, dass es heute nicht passiert ist tatsächlich, weil mir diese Folge heute wichtig war und in 2 Wochen hätte die schon wieder an Brisanz verloren. Und insofern, hey, I'm happy. So, ihr könnt mir wie immer, wenn ihr möchtet, Kommentare schicken, Anregungen schicken, Lob schicken. Die Kritiken könnt ihr euch in den Arsch stecken. Sorry. An tragischabergeilpodcast@gmail.com. Und ihr könnt mir auf Instagram folgen, tragischabergeil@. Das packe ich auch alles in die Shownotes. Und nächste Woche gibt es eine neue Folge Too Old to Die Young. Diesmal zum Thema Comedy, auch lustig und so, ne? Haben wir uns auch noch nicht getraut, über sowas Seichtes zu reden, aber es ist saulustig. Und in 2 Wochen gibt es dann wieder eine neue Folge, tragisch aber geil. Und ich hoffe, es geht euch gut, kommt gut durch den Sommer, kriegt keinen Hitzeschlag und bis dann. Tschüss.